ARD.
Hi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Simin Sadeghi, Journalistin vom Saarländischen Rundfunk.
Und ich bin Aljoscha Burchert, Wissenschaftler vom DFKI.
Wir beide haben ja eins gemeinsam, wir fahren ja beide unheimlich gerne Fahrrad, ne?
Ja, einmal im Jahr ist ja hier die Stadtradl-App, da mache ich immer richtig Meilen.
Ich auch, ja. Ich versuche da auch immer so viel wie möglich zu sammeln, um allen anderen irgendwie was zu beweisen. Aber wir haben noch eine andere Sache gemeinsam, haben wir schon mal festgestellt. Und zwar können wir beide nicht so gut an Süßigkeiten vorbeigehen.
Autsch, ja, da ist so eine leichte Schwäche, könnte man schon sagen, ja.
Zu der perfekten Sommer-Bikini-Figur fehlt bei mir auf jeden Fall so wie jeden Sommer noch irgendwas. Ich habe vor allem, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe vor allem das Problem, bei mir steht immer auf der Arbeit was rum. Da kannst du noch so wenig zu Hause haben. Hier gehst du immer an irgendwas vorbei.
Ja, es gibt bei einem bekannten Discounter gibt es so Chili-Erdnüsse und Cashews. Da bin ich so ein kleines bisschen süchtig und das ist dann wirklich die Situation abends auf der Couch. Da müssen die immer zu mir.
Da geht dann so die ganze Hand voll so.
Also zum Glück ist es ja mit Chili, da kam ich mal so ein bisschen gebremst durch die Schärfe. Aber
bei mir ist es nicht mal so, dass ich irgendwie so massenweise esse, sondern immer mal wieder so über den Tag verteilt. Aber dann kommen da am Ende vielleicht doch auch 3 Duplo und 2 Hanuta raus. Das ist ja auch
sagt
so
ja auch der Ernährungswissenschaftler, das ist eigentlich das Schlimmste.
Gut, das freut mich.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Viele Leute nehmen sich ja zum Anfang des Jahres vor, bis zum Sommer fit zu sein, also abzunehmen, Sport zu treiben und so weiter und vor allem gesünder zu essen. Die meisten haben aber dabei keinen Bock auf Kalorienzählen. Also wenn wir jetzt schon über künstliche Intelligenz reden und auch immer mal wieder über Bots, warum sollte das nicht einfach ein Bot für uns übernehmen? Eine künstliche Intelligenz also. Das hat sich auch Max Mundhenke gedacht und der ist unser Gast heute. Hallo Max.
Hi Simin, hi Aljoscha.
Hallo Max.
Schön hier zu sein.
Wir freuen uns auch, dass du da bist. Sag mal Max, du hast mir erzählt, dass du mit diesem selbst gebastelten Bot über 10 Kilo abgenommen hast. Jetzt alle so, wie hat er das gemacht?
Ja, gute Frage, ne? Also, richtig, ich habe Ende letzten Jahres gesagt, irgendwie muss ich was ändern. Ich hatte gerade meinen Job verloren, ich war 3,5 Jahre Unternehmensberater und als Unternehmensberater bekommt man relativ wenig Bewegung und ist irgendwie auch sehr unregelmäßig und so zwischen 2 Meetings. Und da habe ich mir überlegt, das muss ich irgendwie ändern und habe das erst so auf eigene Faust versucht und es hat nicht so gut funktioniert. Gut, dann gucke ich mal, was man mit KI eigentlich da alles schön machen kann. Habe mir meine Makronährstoffe berechnen lassen, also die Ballaststoffe, Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, alles, was so mein Körper braucht. Und habe die im Grunde in einen Bot gegeben und habe dem Bot gesagt, er soll mir bitte Rezeptvorschläge unterbreiten. Und diese Rezeptvorschläge habe ich dann eine Weile befolgt und das Ergebnis ist ziemlich verblüffend gewesen, ja.
Wahnsinn, Aljoscha. Wärst du selbst auf so eine Idee gekommen?
Nee, das ist eine total gute Idee, finde ich, Max. Aber nochmal die Frage, so einen Schritt vorher, hast du dir mal klassische irgendwelche Abnehmen-Apps angeguckt oder irgendwelche Weight Watcher-Programme oder so, bevor du auf den Bot gegangen bist, das mal so, sagen wir mal, klassisch versucht?
Ja, also natürlich. Ich meine, diese ganze Berechnung der Makronährstoffe, die ich brauche, die ist ohnehin mit so einer dieser unzähligen Ernährungs-Apps zustande gekommen. Da gibt es ja ganz viele auf dem Markt und gibt ja auch extrem viele InfluencerInnen, die da sonst was für tolle Tipps haben. Also da gibt es eine ganze Menge Angebote. Ich habe mir einfach eine von diesen Apps ausgesucht und habe dann einfach mal meine Daten eingegeben und mir berechnen lassen, was mein Körper eigentlich so am Tag vermeintlich braucht.
Ja, clever. Mhm. Und daraus hast du dir dann deinen Personal Assistant gebaut.
Ja, richtig. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Typ, ich hätte mich natürlich irgendwie auch hinsetzen können und irgendwie selbst rechnen können, wie viel Gramm Eiweiß ist in so einem verfluchten Hähnchen oder wie viel Ballaststoff hat so eine Möhre, aber da bin ich nicht der Typ
für. Ja, das Gehirn braucht viel Energie, hätte vielleicht einen Vorteil, dass man so ein paar Kalorien beim Rechnen verbraucht.
Ja. Nee, ich habe es auch ohne Köpfchen geschafft. Ich habe mir diese Aufgabe abnehmen lassen, richtig.
Aber jetzt mal ganz praktisch, also für mich als Laie, wie macht man das? Also ich stelle mir jetzt vor, dass du da sitzt an deinem Computer wie so ein Hacker und alles so eingibst und total der Technik-Freak bist, aber es war doch relativ schnell gemacht.
Nee, natürlich bin ich der Ultra-Hacker. Also klar, ist das mit meinem Chip im Hirn und nein, keine Ahnung. Also es ist kein Hexenwerk. Ich muss sagen, ich bin kein ITler. Also ich habe das nicht studiert. Ich kann bis heute keine Line coden. Ich bin Soziologe und Medienwissenschaftler. Aber man muss sagen, durch KI gibt es die Möglichkeit, dass man gewisse technische Dinge einfach, sag mal, von einer Maschine machen lässt. Also im Grunde, die Maschine baut die Maschine, wenn man so will. Ja, so ein bisschen Matrix-like. Aber nein, nicht ganz so schlimm. Es ist relativ harmlos. Und gerade ChatGPT bzw. OpenAI bietet da immer mehr Funktionen, wie man sich eigene Bots individualisieren kann und wie man selbst auch, sag ich mal, so ein bisschen coden kann.
Da kommen wir später noch genauer drauf zu sprechen, weil mich interessiert das ganz doll, wie man eigene Bots baut. Aber jetzt erzähl doch nochmal, also ich frage für eine Freundin, dieser Abnehmbot, ne? Wie genau funktioniert denn der? Also du sagst, ich will heute so und so viele Kalorien essen und dann sagt er dir, was du kochen kannst, dreimal am Tag oder wie?
Genau, also ich habe unabhängig von diesen ganzen Ballaststoffen und diesen ganzen Makronährstoffen, die ich halt eingegeben habe, habe ich gesagt, okay, pass auf, ich möchte diese Menge an Makronährstoffen über den Tag verteilt zu mir nehmen. Ich möchte drei Mahlzeiten haben, Frühstück, Mittag, Abendessen und so 10% dieser Sachen sollen reserviert sein für Snacks und für alles zwischendurch. Und am Anfang war es so, dass der Bot mir ziemlich viel Quatsch ausgegeben hat. Dann kam irgendwie natürlich mal ein Frühstück, obwohl ich gar kein Frühstück haben wollte. Und irgendwie hatte er dann ewig lang mir im Grunde das Rezept und die Zubereitung diktiert, bevor ich dann irgendwie sagen konnte, nee, das ist irgendwie nicht so das Gericht, auf das ich jetzt auch Lust habe, muss man ja auch irgendwie sagen. Nicht immer möchte man das essen, was der Bot einem auch vorsetzt. Das heißt, ich habe den Meta-Prompt, also das, was man im Grunde in den Bot eingibt, habe ich dann so angepasst, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich halt irgendwie hier auf Frühstück, Mittag oder Abendessen klicke, dann machst du mir erstmal den Vorschlag und wenn ich den bestätige danach, also wenn ich sage, jo, das passt, dann gibst du mir bitte die Rezeptliste, dann gibst du mir im Grunde die Zubereitungsart und du gibst mir am Ende nochmal die Makronährstoffe, die im Grunde in diesem konkreten Gericht drin sind. Weil selbst rechnen muss man nicht mehr. Warum auch? Man hat im Grunde ja Technologie, die für einen rechnen kann und die Informationen, die in diesem Bot drin sind, beziehungsweise in dem Large Language Model, das dahinter hängt, das ist GPT-4o, die reichen aus, um im Grunde solche Berechnungen anzustellen.
Da muss ich nochmal ganz kurz dazwischen fragen, auch nochmal als Laien, was ist das? Also ich habe mehrere Wörter jetzt nicht verstanden.
Also, ein Large Language Model ist im Grunde, das sind die Trainingsdaten, mit denen so ein Bot arbeitet oder wie KI funktioniert. Zumindest die, die im Grunde sprachbasiert arbeiten. Das heißt, da sind extrem viele Texte drin, Inhalte, Daten, die also aus dem Internet zusammengeklaut wurden, wenn man so möchte. Das ist eine Riesendebatte, woher diese Daten kommen und ob da im Grunde KünstlerInnen oder eben auch SchriftstellerInnen tatsächlich dann unfreiwillig und ungefragt ihre ganzen Daten für Trainingszwecke zur Verfügung gestellt haben.
Und da sind natürlich auch Rezepte drin und Kalorien, Tabellen und etc. pp. Alles, was man so im Internet halt über Essen und Kochen finden kann. Das ist da einfach schon da sozusagen und du hast dafür gesorgt, dass es aber auch so rauskommt, wie du es gerne hättest, richtig?
Ganz genau. Also es gibt unzählige Daten da drin und das Wichtigste im Umgang mit KI ist immer zu verstehen, was für einen Kontext man einer KI geben muss. Ja, ich hätte natürlich unabhängig von den Inhalten jetzt auch irgendwie sagen können, gib mir diese Rezepte in einer anderen Sprache aus oder gib mir irgendwie auch nur Gerichte aus, die typisch spanisch sind oder typisch südeuropäisch, dann würde die KI, wenn man sich das so vielleicht als kleines Männchen in einer riesengroßen Bibliothek vorstellt, würde dieses kleine Männchen eher zu den Regalen gehen, in denen dann die mediterranen Gerichte sind und würde dann gucken, okay, was ist denn hier typisch Zutaten und daraus baue ich jetzt mal was zusammen.
Aber es ist ja tatsächlich so, wenn man mal in irgendeiner Art und Weise versucht hat, sich gesünder zu ernähren und sich auch mehr mit, du nennst es Makronährstoff oder einfach generell mit gesunder Ernährung zu befassen, dann kommt man immer schnell in so eine Grenze, wo man das Gefühl hat, man muss so zum Ernährungsexperten oder Ökotrophologen oder sonst was werden, um halt am Ende zu verstehen, wie viel jetzt genau in meinem Gericht drin ist. Und du nutzt sozusagen das Wissen des gesamten Internets, schickst deinen kleinen Bot los, damit der für dich das Passende raussuchst.
Nicht ganz, also man muss schon sagen, dass es da, glaube ich, gerade wenn es um Abnehmen geht oder um gesunde Ernährung, dass es da extrem viele verschiedene Ansichten gibt. Und ich habe mich da, glaube ich, einfach ganz klassisch an so physikalische Grundsätze gehalten. Also wenn man abnehmen will, muss man weniger Kalorien zu sich nehmen, als man verbraucht. So, und das war einfach meine Herangehensweise. Natürlich kann man sagen, ich möchte es auch ausgewogen haben. Man kann sagen, ich möchte irgendwie vegan leben oder vegetarisch und bitte achte dann darauf. Und das macht der Bot tatsächlich auch nicht zuverlässig. Das ist eine ganz coole Sache. Im Grunde muss man sagen, ich habe eigentlich nur diese eine Sache verfolgt und habe gesagt, hey, weniger Kalorien, also ich möchte 10%iges Kaloriendefizit haben und das über einen längeren Zeitraum. Und tatsächlich ist das ja auch etwas, was erst über die Dauer funktioniert. Ja, viele Leute nehmen ja ab, das habe ich im Freundeskreis häufig gehört oder online natürlich auch gelesen und nehmen dann relativ schnell auch wieder zu. Also dieser bekannte Jojo-Effekt, sprich, wenn man seine Ernährung nicht langfristig umstellt, dann wird das im Grunde auch nichts. Und das habe ich im Grunde mit Hilfe des Bots geschafft.
Und jetzt kommt der Wissenschaftler in mir durch. Hast du das Ganze, ich würde jetzt nicht sagen evaluiert, aber auch mal stichprobenartig nachgerechnet geguckt, dass der das nicht zusammenfantasiert hat, was er dir da rausgibt an Kalorien?
Ja klar, also da muss man sagen, es gab immer Abweichungen. Also es gibt aber auch online verschiedene Quellen zu Inhaltsstoffen von Lebensmitteln. Ich weiß nicht genau, womit das zusammenhängt. Vielleicht gibt es unterschiedliche Arten von Karotten oder so. Ich weiß es nicht, aber man findet tatsächlich eine ganze Menge unterschiedliche Nährstoffangaben, wenn man online guckt. Jetzt ist es so, dass der Bot natürlich nicht weiß, was, sag ich mal, für Hähnchenbrust gerade beim Rewe und beim Aldi sind. Ja, also der Bot sucht sich da Mittelwerte aus oder im Grunde entscheidet er sich einfach für eine Quelle, die er findet. Man muss aber auch ein bisschen verstehen, dass KI ja nicht unbedingt so funktioniert, dass da wirklich eine menschliche Intelligenz hintersteckt. Ja, KI ist im Grunde, zumindest in dem Bereich, worüber wir heute sprechen, eher so gebaut, dass es eine extrem schnelle und gute Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Eine KI guckt immer nur, okay, welches Wort bzw. welcher Buchstabe, welches Zeichen sollte mit einer großen Wahrscheinlichkeit auf das letzte folgen, damit ich am Ende, sag ich mal, den Input, den User-Input mit einem entsprechenden Output bedienen kann. Heißt, da denkt niemand im Hintergrund, da sitzt eben kein kleines Männchen in der Bibliothek, aber ich finde es irgendwie ganz charmant, sich das so vorzustellen.
Aber das Gute ist ja, in so einer Anwendung wie hier, da bist du ja derjenige, der das Rezept einfach validieren kann. Du merkst sofort, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft oder so. Das ist das Schöne an so einer Anwendung. Man kriegt ganz viel geschenkt quasi von der Maschine, aber kann das Ergebnis jederzeit überprüfen oder eben auch was anders machen, wenn man merkt, das geht in eine falsche Richtung.
Ja, ich meine, im Zweifel dann, wenn man sich ein Jahr später auf die Waage stellt und über 10 Kilo verloren hat, dann hat man es halt validiert.
Empirisch
Aber
validiert finde ich auch. Punkt
ja,
aus.
genau, natürlich, ja.
Das ist ja auch nur möglich, weil irgendwann die künstliche Intelligenz und der Umgang damit, viele von uns kennen das ja als Chat-GPT, ne? Und das ist das, was die meisten bei uns vermutlich verwenden, weil das irgendwann geöffnet wurde und gesagt wurde, jetzt können auch Laien, so wie ich und so wie du, Max, am Anfang einer warst, können jetzt damit selber Dinge programmieren. Aljoscha, war das auch so ein bisschen damals die Hoffnung, auch bei euch beim DFKI, dass sich da jemand wie Max hinsetzt, der an sich überhaupt nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, dass er sagt, ich bastel mir da jetzt einfach selber was?
Naja, klar, ich finde diese Demokratisierung finde ich toll, dass jetzt jeder Mann, jede Frau sich damit beschäftigt und so eben die Chancen und die Grenzen der Technik auch wirklich greifbar kennenlernt. Nicht nur irgendwo mal was gelesen hat, jemand hat gewarnt oder jemand hat gejubelt, sondern ich merke es mal wirklich, was kann man machen? Denn diese Erkenntnisse, die man jetzt hier im Spielerischen will ich gar nicht sagen, Gesundheit ist ja was ganz Wichtiges, aber die man hier erringt, die kann man ja zum Beispiel auch später auf der Arbeit nutzen und anderswo, wo man die Chatbots einsetzen muss, dann hat man schon mal eine Erfahrung damit gemacht und wusste schon mal, wie es geht. So wie wir früher mit dem Computer zu Hause irgendwelche Spielchen uns gebaut haben und irgendwelche Auswertungen gemacht haben über unsere, was weiß ich, Spielergebnisse. Das konnte man dann später eben auch weiterverwenden. Und ich denke, das ist eigentlich eine gute Herangehensweise. Aber insgesamt ist es natürlich auch die Tatsache, dass das immer noch von einem Hyperscaler aus den USA angeboten wird, dass wir in Deutschland und Europa nichts Ähnliches den Leuten anbieten können. Das ist natürlich nach wie vor ein Trauerspiel und nicht richtig. Letztendlich würde ich mir natürlich an der Stelle einen Pluralismus wünschen, dass man die Wahl hätte zwischen anderen Anbietern auch noch aus Europa, aus Deutschland. Aber so weit sind wir ja leider noch nicht.
Aber du sagst das jetzt gerade so als Technikinteressierter. Da muss ich sagen, also ich habe damals auch noch nie eigene Computerspiele gebastelt. Ich habe sie am Ende nur gespielt. Und heutzutage bin ich froh, wenn ich ein Teams-Meeting vernünftig aufbekomme und meine E-Mails verschicken kann. Max, das war bei dir ähnlich. Du warst auch nie ein Tech-Freak, hast du gesagt, sondern du hast einfach irgendwann damit angefangen, gerade weil das so niedrigschwellig ist und weil jeder, der sich da vielleicht eine halbe Stunde mit beschäftigt, es irgendwie hinkriegt, sich auch einen Bot zu bauen.
Ja, was heißt kein Tech-Freak? Also ich sag mal, technisch interessiert war ich schon immer. Ich war durchaus auch jemand, der so früh angefangen hat, seine eigenen PCs zusammenzubauen und irgendwie sich mit Hardware näher befasst hat. Aber ja, also ich bin kein ausgebildeter ITler. Und das, was, sag ich mal, vor 4, 5 Jahren eigentlich noch, sag ich mal, hochwissenschaftlich war, was wirklich den Menschen vorbehalten war, die lange studiert haben, die im Grunde sich mit Machine Learning auseinandergesetzt haben, die, sag ich mal, auch die Infrastruktur hatten, entsprechende Sachen zu bauen. Das ist wirklich demokratisiert. Und Aljoscha, das ist ein ganz gutes Stichwort, denn tatsächlich glaube ich, dass wir durch KI und durch vor allem durch entsprechend diese großen Anbieter eine Demokratisierung von Technologie erleben. Was das für Auswirkungen hat, das können wir nur erahnen, da können wir in die Glaskugel gucken. Du sprachst davon, dass es natürlich alles Hyperscaler in den USA sind. Bedeutet, die verdienen am Ende mit Sicherheit dann auch das Geld damit. Das heißt, es fließt Geld von Europa oder von der ganzen Welt eigentlich in die USA. Es gibt, weil es einfach keine Alternative gibt. Zum anderen muss man gucken, was für Trainingsdaten sind da drin. Ist das die amerikanische Kultur, die da wieder gespiegelt wird? Sorgt das nicht auch dafür, dass, sag ich mal, KI andere Kulturen nicht gut genug
Hat er dir mal
darstellt?
Truthahn angeboten?
Ja, nein, nein, tatsächlich nicht. Also so klischeebehaftet war der Wort dann nicht.
Das war dein Putenbrust.
Aber du hast ja vorhin ein Stichwort genannt, das könnte man hier nochmal aufgreifen. Du hast ja von einem Metaprompt gesprochen. Viele Leute, die schon mal einen Chatbot bedient haben, einfach bedient haben, die kennen ja einen Prompt. Ich sage dem Ding, ich hätte jetzt gerne ein Rezept für XY mit nicht mehr als so und so viel Kalorien. Und dann hast du gesagt, dann fing der immer an, mir das ganze Rezept sofort zu erzählen, bevor ich wusste, ob ich das überhaupt haben will. Und dann hast du dem in so einen Metaprompt gesagt, bevor du mir das Rezept sagst, frag mich doch mal, ob es das Richtige ist oder sonst änder das nochmal. Das heißt, man muss nicht jedes Mal dem Chatbot alles sagen, was man gerne hätte. Ich hätte gern dies und das und du fragst mich und das und das und so, sondern diesen ganzen Kladderadatsch, dem kann man eben einmal in diesen selbstgebastelten Prompt reingießen und der ist dann jedes Mal da, wenn ich das Ding sozusagen aufmache. Darum geht es. In Anführungsstrichen, mehr ist es nicht, aber eben auch nicht weniger.
Genau. Also es gibt so drei Fragen, die ich mir beim Bot bauen stelle oder die, sage ich mal, ganz gut sind, um sich da lang zu hangeln. Die erste ist, was für Wissen braucht dieser Bot eigentlich? Ja, also was für Wissen braucht der, wenn der mein Ernährungsberater ist, aber auch vielleicht mein Steuerberater oder mein Marketing-Buddy oder mein Ghostwriter? Ja, also was für Wissen muss dieser Bot haben? Das ist in dem Fall dann seine Rolle als Ernährungsberater und im Grunde die Ballaststoffe. Der zweite Punkt ist, wie soll dieses ganze Wissen verarbeitet werden? Also was möchte ich eigentlich von diesem Ernährungsberater? Und das sind auch Dinge, die man durchaus in den Metaprompt packen kann. Das sind eigentlich ja erstmal so konkret die Anfragen, die man stellt, ja, und den Output, den man eigentlich generieren möchte. Und das dritte ist dann eben, wie verfeinere ich diese Ausgabe? Also wie mache ich das Ganze von der User Experience her so, dass es mir wirklich eine Hilfe ist? Denn es bringt nichts, einen Experten zu haben, wenn man dann am Ende, sage ich mal, so einen KI-Experten oder eine KI-Expertin als Bot oder in Form eines Bots hat, wenn die am Ende einfach nicht weiterhilft, weil sie nicht genau weiß, wie sie die Fragen beantworten soll, was eigentlich hier gewünscht ist. Und das sind so drei Dinge, die ich beim Botbauen immer gerne berücksichtige und mit denen ich ja schon ganz coole, kleinere Assistenten für mich oder für die Allgemeinheit gebaut habe.
Aber jetzt nochmal eben Botbauen für Dummies, also für Dummies. Mit dem Prompt meinen wir das zum Beispiel ChatGPT-Chatfenster, was wir kennen, wo wir was reinschreiben, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, was ist der höchste Berg der Erde und so weiter. Und wenn man einen Bot bauen will, dann gibt es nochmal ein extra Fenster.
Wie eine Voreinstellung.
Eine Voreinstellung.
Du sagst, diese ganzen Dinge, was für eine Art von Diät möchte ich machen, wie viel Kalorien verbrauche ich und so, diese ganzen sozusagen Voreinstellungen, wie redest du mit mir, in welcher Reihenfolge bietest du mir die Dinge an, diese Sachen, die kann man in einem eigenen Chatfenster so wie in dem normalen sozusagen dann schon mal abspeichern und das ist dann eben dieser Spezialbot.
Max, und damit hast du jetzt sehr viel gespielt und du hattest auch ein Projekt, das hieß 100 Tage 100 Bots, so bin ich auch ein bisschen auf dich aufmerksam geworden. Was hast du denn da alles gebaut? Also wir haben jetzt ja schon gehört, der Abnehmbot und Steuern habe ich auch schon gehört, das finde ich auch sehr interessant. Was noch?
Boah, eine ganze Menge. Also ich sag mal, das Schöne ist, als ich herausgefunden habe, dass diese Custom-GPT-Funktion, wie sie heißt, bei OpenAI angeboten wird, dass es eine ganz neue Form der digitalen Kommunikation darstellen kann. Ja, neben diesen ganzen Helferleinen, die wir jetzt besprochen haben oder die ich so ein bisschen angeteased habe, ist halt die Besonderheit, dass die End-User, die im Grunde diesen Bot benutzen, nicht wissen, was im Metaprompt steht. Heißt, das bietet nochmal ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation. Also als Beispiel habe ich einen hyperrealistischen Baumarkt-Mitarbeiter-Bot gebaut und die User, die im Grunde diesen Bot angeklickt haben, haben nur gesehen, okay, das ist irgendwie ein Baumarkt-Mitarbeiter, der soll hyperrealistisch sein, was soll das heißen? Und dann konnte man diesen Baumarkt-Mitarbeiter irgendwas Handwerkliches fragen und der Baumarkt-Mitarbeiter hat statt eine sinnvolle Antwort zu geben, immer gesagt, dass das nicht seine Abteilung wäre. Das heißt, ich kam gerade aus dem Baumarkt und dachte, es ist doch jedes Mal das gleiche mit diesem blöden Baumwerk. Keiner hilft hier wirklich
ich
weiter.
Ich rufe kurz noch irgendwo an. Gehen genau. Sie da ja, hinten genau. Den fünften Gang links, ja. Da ist ein Kollege.
Das ist und so wichtig ist auch, dass dieser Abteilungsname irgendwie kryptisch ist, dass man gar nicht offensichtlich weiß, ja, irgendwie, keine Ahnung, Feinmetall oder so. Hä?
Ja. Genau. Absolut, genau. Und solche Dinge sind es, mit denen man dann natürlich darüber hinaus auch noch spielen kann. Aber ansonsten habe ich mir selbst auch Bots gebaut, die so eine Reiseplanung beinhaltet haben, ja, die mir irgendwie gesagt haben, wo man am besten mit welchem Budget hinkommt, wie lange man Urlaub machen sollte, wann so die beste Reisezeit ist. Das, was man sich sonst vorher, sag ich mal, mühsam ergoogelt hat, konnte man jetzt im Grunde auf Knopfdruck machen und alles in einem Chatfenster. Das heißt wirklich am laufenden Band und da dann auch so grobe Preisvorschläge mal rausbekommen, ganz genau. genau war es dann nie. Da muss man sagen, da kann die KI noch mal ein bisschen nacharbeiten. Das wird ja mit dem sogenannten Reasoning jetzt auch versucht, dass man da sagt, hey, wir lassen das System erstmal ein paar Sekunden drüber nachdenken, was hier eigentlich gewollt ist. Genau, aber solche Sachen habe ich dann im Grunde für mich gebaut, aber eben im Rahmen dieses Projekts 100 Tage in 100 Bots auch viel für die Öffentlichkeit. Ich glaube, bis heute sind so 70 Bots tatsächlich auch online öffentlich frei zugänglich. Aber genau, viele Bots habe ich natürlich dann auch für mich selbst gebaut. Ihr könnt euch vorstellen, so ein Abnehmen-Bot macht auch nur Sinn, wenn da wirklich meine Makronährstoffe eben auch drinstehen. Das heißt, den kann man dann nicht so einfach veröffentlichen. Aber
also mir drängt sich schwer der Eindruck auf, dass wir dich nochmal im Podcast haben werden mit irgendeinem anderen von diesen coolen, vielen Themen, die du bearbeitet hast.
Das stimmt. Aber vor allem finde ich ja interessant, dass das bei dir sehr spielerisch ist. Also du nimmst dem Ganzen auch so ein bisschen diese Schwere und auch für was viele Leute wahrscheinlich auch Angst haben vor künstlicher Intelligenz und was das alles in Zukunft mit sich bringt. Und du zeigst so ein bisschen, ja, so wie, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie damals, als das Internet aufkam oder vielleicht als die neuen Apps aufkamen, dass man damit einfach auch viel und witzig rumspielen kann, um das spielerisch zu lernen.
Ja, ich habe die Zeit ja mitgenommen, weißt du, ich bin Jahrgang 92, ich war dabei, als das Internet oder zumindest als Social Media dann irgendwann erfunden wurde. Und wenn wir drüber nachdenken, dass uns damals auch noch, das ist immer so bei neuer Technologie, ja, wir begegnen da erstmal mit Angst. Wir malen erstmal irgendwie den Teufel an die Wand. Wenn ich mich daran erinnere, als das Internet oder Social Media aufkam, hieß es immer, triff dich nie mit fremden Leuten aus dem Internet. So, und heute sind irgendwie 80% der neu geschlossenen Beziehungen irgendwie durch Dating-Apps entstanden, ja. Also irgendwie ist es dann doch gut. Und wenn man überlegt, dass so auch Business-Netzwerke durchaus ja hin und wieder mal Treffer landen, funktioniert das ja offenbar auch dann geschäftlich. Also ich glaube, wir neigen dazu, bei neuer Technologie immer so ein bisschen zu gucken, was kann alles schief gehen. Und auch das habe ich gemacht. Ich war ja 3,5 Jahre Unternehmensberater habe viel digitale Krisenkommunikation gemacht und immer drüber nachgedacht, was könnte schief gehen, wie kann man Kunden im Grunde darauf vorbereiten, dann das zu handeln. Und als ich dann ausgeschieden bin, dachte ich, hey, eigentlich wäre es doch cool, auch mal positive Use Cases zu zeigen. So, was kann man denn eigentlich wirklich an Mehrwert für die Gesellschaft liefern? Im politischen Bereich, im Steuerbereich, im überhaupt individuellen Bildungsbereich. Und so habe ich angefangen, dann eben dieses Bot-Projekt umzusetzen. Und es hat ja ganz gut funktioniert, glaube ich.
Und dieses Spielerische ist total wichtig, denn viele Leute haben ja noch so den Eindruck, wenn ich mit Technik was zu tun habe, da muss ich vorher eine lange Bedienungsanleitung gelesen haben und da muss ich ganz genau wissen, was die Schritte sind und so weiter. Und im Digitalen ist es eben genau nicht so. Da arbeitet man mit unfertigen Dingen, da probiert man es aus. Geht es so gut, geht es anders gut oder muss ich es lassen? Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, dieses digitale, spielerische, offene, experimentelle, das ist, glaube ich, einfach auch hier ein Grundprinzip. Ja, das ist eben nicht mehr 10 Jahre geplant, dann programmiert und dann 20 Jahre benutzt. In diesem Szenario sind wir nicht mehr.
Ja, aber jeder kann ein Botbauer sein. Würdest du das unterschreiben, Max?
Ja, grundsätzlich kann jeder alles sein. Ja,
nein. Du kannst also alles sein, du musst nur an dich glauben.
Ja, genau. Sogar US-amerikanischer Präsident. Wirklich? Oh Gott, nein. Also ich glaube, man kann das lernen. Es ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Was man mitbringen sollte, ist Neugier, vielleicht ein bisschen technisches Verständnis und Kommunikationsfähigkeiten. So eine Maschine kommuniziert anders als ein Mensch, ja. Und das mussten wir auch immer schon lernen. Als Google die Google-Suche veröffentlicht hat in den 90ern, gab es viele Leute, die auch anfangs gesagt haben, oh Gott, was für ein Quatsch. Da komme ich ja irgendwie zu gar keinem Ergebnis und vielleicht erinnert ihr euch noch, aber es gab diese auf gut Glück-Suche. Ja, also es gab diesen Button, wenn einem gerade nichts eingefallen ist, was man suchen konnte, dann hat man drauf geklickt, hat irgendeine random Seite aus dem Internet angezeigt.
Ja, total, bekommen. Ich habe das geliebt. Mhm.
Ja, aber eben auch, um den Leuten natürlich näher zu bringen, wie das Ganze funktioniert, was für Ergebnisse kann man hier erzielen, ja, wie redet man überhaupt mit Google? Ihr wisst mit Sicherheit, dass wir keine Fragezeichen hinter Fragen bei Google setzen müssen. Wir gehen eher, sag ich mal, in Stichworten vor und wenn wir eins ganz wortwörtlich haben wollen, dann setzen wir es vielleicht in Anführungszeichen. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, die man eingeben kann, aber das sind alles Dinge, die muss man natürlich lernen. Das ist keine menschliche Kommunikation und ich glaube, wir haben diesen Google-Moment jetzt auch gerade mit Chatbots.
Dann jetzt einfach ganz praktisch, Max, wo mache ich das denn? Also wir haben vorhin schon über ChatGPT geredet, aber es gibt ja wahrscheinlich verschiedene Plattformen, wo man sich selber einen Bot bauen kann.
Also bei ChatGPT ist es definitiv am einfachsten. Was man sonst empfehlen kann, ich sage immer, 3 Tools sollte man erstmal ausprobieren, um KI zu lernen oder einfach zu gucken, wie die funktionieren, wie die reagieren. Das ist ChatGPT. ChatGPT ist extrem gut zum Brainstormen, zum kreativ Ausleben, zum Input sammeln für, sag ich mal, Marketingkampagnen, Gedichte, für einfach eigene Ideen, die man mitbringt. Dann gibt es als 2. Tool Perplexity, das ich gerne empfehle. Das ist sehr gut für Recherchen, auch tatsächlich im akademischen Bereich. Das ist eigentlich die Plattform, mit der man am ehesten, sage ich mal, per KI suchen kann und gute Ergebnisse erzielen kann. Und als drittes, das ist Claude. Claude ist durch so eine Funktion, die nennt sich Artefakt-Funktion, dazu imstande, so, ja, wie man das von ChatGPT Canvas kennt, irgendwie so ein Fenster zu sehen auf der rechten Seite, wo dann ganz genau das angezeigt wird, was man gerade verlangt hat oder was man gerade wollte. Das heißt, das splittet so ein bisschen die Kommunikation mit dem Bot nochmal ein bisschen auf, indem sie auch direkt live zeigt, was der Bot eigentlich umgesetzt hat. Und das ist besonders spannend, wenn man kleinere Spiele coden möchte oder wenn man sagt, hey, bau mir doch mal eine Landingpage. Ja, das, wofür man früher Webdesigner und Developer gebraucht hat, kann man jetzt im Grunde dann per Prompting machen. Und das ist es eben, ja. Prompting, 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 also ausprobieren, gucken, was kommt bei raus und so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man mit einer Maschine kommuniziert.
Wo sollte man denn da aufpassen? Also, ich meine, im Grunde kann man ja erstmal alles ausprobieren. Gibt es da irgendwelche Momente, wo du selber auch an deine Grenzen gekommen bist, wo du gedacht hast, okay, ja, das wird jetzt ein bisschen too much?
Grundsätzlich gibt es einen großen Punkt, der ist ja der Datenschutz. Aljoscha, du hattest es schon angesprochen, das sind alles amerikanische Firmen. Das bedeutet amerikanische Server und wir haben im Grunde keine Ahnung, was passiert mit dem Input, den wir diesem System geben. Ich hatte vorhin schon von dem Steuererklärungsbot gesprochen. Mhm. Ja, wenn ich jetzt meine Steuererklärung auf irgendeinem amerikanischen Server hochladen möchte, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Von daher, wenn wir mit KI arbeiten, und das kann ich jedem empfehlen, sollte man immer darüber nachdenken, was für Informationen braucht diese KI gerade wirklich, um diese Aufgabe zu lösen, die ich ihr geben möchte. Mhm. Also wenn ich beispielsweise meine Hausaufgaben korrigieren lassen möchte, dann braucht die KI vielleicht ein Bild von den Hausaufgaben, aber dann muss jetzt nicht unbedingt meine Schule draufstehen, dann muss nicht unbedingt mein Name draufstehen, mein Geburtsdatum oder der Name der Lehrer, wie auch immer. Genau das Gleiche für Hausarbeiten, für Uniarbeiten, aber auch vor allem für höchstpersönliche Dokumente. Ich würde auch davon abraten, sowas wie eine digitale Krankenakte mal hochzuladen und analysieren zu lassen. Das mag spannend sein, aber im Grunde müssen wir uns immer vergegenwärtigen, wir wissen nicht, was passiert mit den Daten, die wir dort hochladen, und auch wenn die Anbieter immer mal wieder sagen, das wird nicht zum Training von neuen Modellen verwendet, können wir uns da am Ende nicht drauf verlassen. Das Vertrauen hat sich Big Tech einfach in den letzten Jahren verspielt. Das muss man, denke ich, sagen. Und von daher würde ich darauf Acht geben. Auf der anderen Seite vielleicht noch einen Punkt, wenn wir Automatisierung bauen, wenn wir Bots bauen, die Content generieren sollen. Da hatte ich mal ein Erlebnis, da habe ich einen Hasskommentare-Bot gebaut, weil ich gesagt habe, gut, die Dinger sind eh immer gleich, es dreht sich eigentlich immer irgendwie gegen die liberale Gesellschaft, es dreht sich immer gegen Minderheiten, gegen Feminismus, irgendwie gegen das Gendern, gegen irgendwie vegane Ernährung, alles bleibt, wie es ist, ja, und das Ganze ist einfach austauschbar. Jeder, der im Internet unterwegs ist, kennt das, und deshalb dachte ich, das könnte man ja auch mal automatisieren, so zum Spaß, einfach um Leuten den Spiegel auch vorzuhalten. Aber am Ende muss man sich überlegen, ist der Output, den so ein Bot und ein von mir geschriebenes Programm oder zusammengebastelt, muss man ja hier in dem Fall eher sagen, ist das gut, wenn es das gibt?
Und für die Gesellschaft.
Macht das die Welt eben ein Stück weit besser? Und die Frage, das musste ich auch lernen im Rahmen dieses Prozesses der 100 Bots, die Frage sollte man sich viel häufiger vorher stellen, sollte man sich aber auch grundsätzlich, glaube ich, stellen, wenn man irgendwo digital kommuniziert.
Mit großer Macht kommt große Verantwortung.
So, ja. Genau.
Vielen Dank, Max. Das war auf jeden Fall super spannend, was du uns erzählt hast. Mir hat das auf jeden Fall nochmal richtig Input gegeben, vielleicht mich jetzt selber mal dran zu setzen, einen Bot zu bauen. Erstmal vielen Dank dir, Max.
Sehr gern.
Ja, danke, Max. Ciao.
Ciao.
Aljoscha, wie sieht's aus? Bist du schon ganz heiß darauf, direkt einen Bot zu bauen?
Ja, ich denke, wir bauen uns einfach mal zwei Bots, einen Wissenschaftler-Bot, einen Moderatorinnen-Bot, gehen in die Hängematte und schauen mal, wie weit wir damit kommen.
Aber könntest du dir generell vorstellen, dass du dich in deinem Leben von so selbstgebauten Bots unterstützen lässt?
Ja, total. Es ist nämlich wirklich, wenn die Leute mich fragen, nutzt du KI im Alltag und so, dann sage ich immer, eigentlich deshalb noch nicht, weil es mir noch zu kompliziert erscheint. Das, was ich nämlich gerne abgeben wollte, zum Beispiel meinen Kalender zu führen, Termine zu verschieben, abzusagen, zuzusagen, das braucht sehr, sehr viel Wissen. Das hatte Max ja gerade erwähnt. Ja, möchte ich da hinfahren? Was ist mir wichtiger, der Termin im Kindergarten meiner Kinder oder eben das Angebot in der Dienstreise? Aber das könnte man sich schon mit viel, viel Mühe, ich sag mal das, was man früher, sagen wir jetzt mal despektierlich, die Chefsekretärin genannt hat, jemand, der dieses Wissen von mir hat und zumindest Vorschläge machen kann. Aljoscha, ich könnte mir vorstellen, du willst dahin, aber dort nur wenn du abends wieder zurückfahren kannst oder ähnliches, das könnte ich mir schon vorstellen, so einen richtig guten Assistenten zu haben, der einem dieses Ganze abnimmt, da könnte ich mir in diesem Bereich total was vorstellen.
Mir hat auch dieses Bild des kleinen Männchens, was durchs Internet läuft und uns Dinge raussucht, sehr gut gefallen, weil ich muss sagen, mit dem zunehmenden Wachstum des Internets, also mit den bisher unbegrenzten Möglichkeiten und auch Wissensschätzen, die man da finden kann, habe ich immer mehr Probleme. Ich nenne es mal das Netflix-Problem. Zu viel Auswahl. Man kommt da gar nicht mehr durch. Allein wenn man jetzt nur ein Rezept, keine Ahnung, für einen Käsekuchen haben will, muss man sich durch gefühlt 1 Million Seiten klicken, bis man ein gutes Käsekuchenrezept rausgefunden hat. Und da fände ich sowas schön, wenn ich mir was bauen könnte, dass ein Bot sich da für mich durchwühlt.
Dass ich sag nicht mehr mal die Superpraktikantin. Natürlich, Max hat es angesprochen, man muss auf der anderen Seite auch den Energieverbrauch im Auge halten, da wo eine herkömmliche Suche tut. Wenn ich nur die Öffnungszeiten von meinem Stadttheater haben will, dann nehme ich eine normale Suche. Ja, das braucht weniger Energie. Aber wir hatten es kürzlich, meine Frau sagt, Mensch, wie finde ich denn bei Airbnb in der und der Region alle Häuser, die von Architekten angeboten werden, damit die auch besonders hübsch sind? Dann, das fragst du dann Chatbot. Du sagst, hol mir mal aus der und der Gegend alle Airbnb-Häuser raus, die von Architekten angeboten werden. Und das, die Links stimmten dann zwar nicht, aber die konnte man danach recherchieren und die Häuser gab es dann auch und sie waren das. Also wenn du irgendwie so eine Zusatzaufgabe hast, ich möchte im Internet das kleine Männchen, die Praktikantin muss losdüsen und muss noch mehr machen als einfach nur eine Seite finden, sondern irgendwie Informationen zusammenbringen. Wie Max gesagt hat, ist zwar alles nur Statistik, aber eben sehr mächtige Statistik.
Und heute haben wir auf jeden Fall gelernt, wie man sich so ein kleines Männchen basteln kann. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern heute etwas Furcht vor Bot bauen nehmen konnten, vielleicht auch vor künstlicher Intelligenz, dass man damit auch sehr viel rumspielen kann und einfach mal experimentieren kann. Vielen Dank, Aljoscha, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Simon, bis nächstes Mal. Ciao.
KI und jetzt ist ein Podcast der ARD von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und wenn ihr jetzt direkt Lust habt, weiterzuhören, dann haben wir einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar Too Many Tabs. Also zu viele Tabs im Internet. Too Many Tabs, der Podcast. Ehrlich gesagt kenne ich das. Ich habe auch immer viel zu viele Tabs offen in meinem Browser.
Ich dachte in der Spülmaschine. Na? Also ich weiß nicht, ob ihr die beiden kennt oder über die schon mal gelacht habt. Das sind Miguel Robitzky und Caro Worps, die diesen Podcast machen. Die sind eigentlich Comedy-Autoren für das ZDF-Magazin Royal und die packen ihre Geschichten aber jetzt mittlerweile in diesen Podcast Too Many Tabs, eben weil sie, ja genau wie wir, immer gefühlt viel zu viele Tabs offen haben und immer auf der Suche nach dem Internetgold sind, das sie jetzt mit uns teilen und damit uns natürlich kriegen.
Und ich mag diesen Podcast vor allem, weil damit kann man die Welt auch einfach mal Welt sein lassen. Und das ist ja heutzutage auch mal ganz schön, ne, wenn man nicht immer nur mit Nachrichten zugeballert wird. Den Podcast Too Many Tabs, der Podcast, gibt es in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr den Link sucht, dann findet ihr den in unseren Shownotes.